HR Info. Corona. Sie fragen, Experten antworten.
Nach wie vor gibt es jede Menge Fragen von Ihnen, von unseren Hörerinnen und Hörern, und einen kleinen Stapel davon beantworten wir jetzt wieder. Diesmal mit dem Leiter der Virologie der Universität Gießen, Professor John Ziebur. Mit ihm bin ich vor der Sendung Ihre Fragen mal durchgegangen. Herr Ziebur, also ganz viele Fragen drehen sich nach wie vor um die Ansteckungsgefahr. Also klar, Tröpfcheninfektionen, das wissen wir, glaube ich, mittlerweile alle. Das ist die Hauptansteckungsgefahr. Aber gerade jetzt im Frühjahr, wenn so die Stechmückenzeit, die Zeckenzeit wieder losgeht, da wollen dann doch einige Hörer und Hörerinnen wissen, sind diese Insekten mögliche Überträger des Coronavirus?
Das kann man für Coronaviren klar ausschließen. Also es gibt einige Virusfamilien, für die bekannt ist, dass Zecken oder auch Insekten eine große Rolle bei der Übertragung spielen. Aber für Coronaviren gibt es kein einziges Beispiel unter den ganz vielen Coronaviren, die wir kennen, wo Insekten oder auch Zecken eine Rolle gespielt haben. Also das kann man für Coronaviren ausschließen.
Also es ist einfach eine komplett andere Familie von Viren sozusagen.
Ja, das würde auch erfordern, dass diese Viren sich in den Insekten vermehren können. Und das können Coronaviren nach jetzigem Kenntnisstand nicht.
Wie sieht's mit Wasser aus? Gertraud Steffen zum Beispiel hat uns geschrieben, ich habe gelesen, dass Covid-19 längere Zeit im Wasser überleben kann. Für welche Art von Gewässer gilt diese Aussage? Ich möchte mit meinem Kajak auf meinem Hausbach die Werra. Kläranlagen lassen da gereinigtes Abwasser in den Fluss. Besteht dadurch ein Ansteckungsrisiko für mich?
Also das Ansteckungsrisiko ist zu vernachlässigen. Also ich würde nicht davon ausgehen, dass es da ein konkretes Risiko gibt, sich auf diesem Wege mit dem Virus anzustecken. Man weiß schon, dass Coronaviren für einige Zeit im Wasser überleben können. Aber das ist ja auch gefiltertes Wasser, was da freigesetzt wird von den Kläranlagen. Also die Überlebenszeit dieser Viren im Wasser ist relativ begrenzt. Und das ist also nicht der normale Infektionsweg. Zumal wenn sie im Kajak sitzen, dann ohnehin nicht.
Und nach wie vor ist manchen auch nicht klar, ob sich das Virus vielleicht doch überträgt beim Einkaufen.
Ja, das ist eine schwierige Frage. Man kann das nicht hundertprozentig ausschließen. Wir wissen ja, dass das Virus doch für einige Zeit lebensfähig bleibt. Im getrockneten Zustand natürlich nicht. Dann verliert es extrem schnell an Infektiosität. Aber man kann das nicht komplett ausschließen, dass das Virus auch sich mal so übertragen lässt. Deshalb gilt ja nach wie vor auch die Empfehlung, sich die Hände zu waschen. Ja? Also Gefahr ist vor allen Dingen dann, wenn man sich anschließend ins Gesicht fasst. Denn sobald das Virus auf die Schleimhaut kommt, zum Beispiel im Mund-Nase-Bereich, dann kann eine Infektion schon übertragen werden. Aber insgesamt ist der Anteil der Infektionen, die so übertragen werden, extrem gering. Aber man kann es nicht komplett ausschließen.
Deswegen ist uns ja auch immer empfohlen worden, jetzt schon seit vielen Wochen, möglichst nicht mit Bargeld zahlen, was sehr schnell die Hände wechselt, lieber mit Karte zahlen. Aber wenn ich die PIN eingeben muss, tippe ich ja auch da drauf auf die Tasten, was kurz vorher ein anderer angefasst hat. Thomas Hückel zum Beispiel hat uns gefragt, auch ein Hörer von uns, habe ich dann gegebenenfalls den Virus auch auf meinen Fingern?
Ja, wie gerade gesagt, also ausschließen kann man es nicht. Das ist einfach eine Verhältnismäßigkeit, wo ist das größere Risiko? Das Risiko ist extrem gering, aber nicht null.
Elisabeth Engelmeier will nochmal sicher gehen, ob auch eine Ansteckung im Auto ausgeschlossen werden kann. Also wenn ich zu mehreren im Auto sitze, also da kann man ja den Sicherheitsabstand von 1,5 Metern eigentlich nicht wahren. Und das ist ja dann auch so dieser gleiche begrenzte gemeinsame Atembereich, sagt sie.
Ja, dann ist ganz klar, wenn man zusammen im Auto sitzt, dann ist natürlich die Übertragungsgefahr, wenn einer der Insassen infiziert ist, dass dann das Virus übertragen wird, ist extrem hoch im Auto. Ganz klar eine sehr leichte Möglichkeit sogar, das Virus zu übertragen, denn der Abstand ist in keinster Weise im Auto gewahrt.
Also das heißt, wenn immer empfohlen wird, lieber Auto fahren statt öffentliche Verkehrsmittel, ist eigentlich damit gemeint, alleine im Auto fahren.
Genau, oder mit Familienangehörigen, mit denen man ohnehin dann im Haushalt gemeinsam lebt, dann ist er sozusagen ganztägig die Möglichkeiten der Übertragung gegeben.
Ganz grundsätzliche Frage von Simone Heide. Kann man nach überstandener Erkrankung und nachgewiesenen Antikörpern das Virus trotzdem weitertragen?
Die Gefahr ist extrem gering. Zumindest nach einer natürlichen Infektion, wie wir sie jetzt ja durchmachen, hat man, davon geht jeder aus, einen sehr guten Immunschutz. Das Virus kann sich also anschließend nicht mehr vermehren und man gibt demzufolge auch das Virus dann nicht weiter. Die Situation könnte sich aber ändern in vielleicht 2-3 Jahren, wenn der Immunschutz wieder nachlässt. Dann könnte es eine Situation geben, wo man vielleicht selbst nicht krank wird, aber sich das Virus in relativ geringem Umfang doch wieder vermehrt. Und dann könnte man auch das Virus weitergeben. Aber das ist nicht die Situation, in der wir jetzt im Moment gerade leben. Wir gehen davon aus, dass man das anschließend das Virus nach durchgemachter Erkrankung nicht mehr weitergeben kann.
Anke Förster schreibt uns, vom Herpesvirus wissen wir ja, dass es lange Zeiten im Körper quasi ruhen kann und dann in bestimmten Situationen, wenn man zum Beispiel ziemlich Stress hat, dann wieder ausbricht und dann kommen die wieder, diese kleinen Bläschen an der Lippe zum Beispiel. Ist sowas auch für das Coronavirus denkbar?
Nein, das kann man ausschließen. Also Coronaviren gehört nicht zu den Viren, die in einer sogenannten latenten Phase persistieren, wie man da medizinisch sagt, also die also längere Zeit, vor allen Dingen auch ein Leben lang im Körper verbleiben können, wie das bei den Herpesviren ja typisch ist. Bei Coronaviren kann so etwas nicht auftreten. Was aber sein kann, dass einige wenige Infizierte das Virus relativ lang, also wir sprechen davon ein paar Wochen, vielleicht ausscheiden kann, speziell im Stuhl. Wir wissen aber nicht, ob dieses Virus tatsächlich auch infektiös ist. Also da gibt es Beispiele. Aber was man ganz klar sagen kann, das ist nicht lebenslang persistiert wie ein Herpesvirus. Also es geht da nur um wenige Wochen, nicht länger, maximal.
Martin Günther fragt auch zu eventuellen Ähnlichkeiten zu anderen Viren. Also gibt es zum Beispiel Parallelen zu der spanischen Grippe, die ja vor 100 Jahren regelrecht auf der Welt gewütet hat, rund 25 Millionen Menschen umgebracht hat. Ist Corona nur ein veränderter Virus von der spanischen Grippe?
Nein, Coronaviren sind also eine völlig andere Virusfamilie. Die haben von ihrem molekularen Bauplan her gar nichts mit den Influenza-Viren zu tun. Obwohl sie ein relativ ähnliches Krankheitsbild hervorrufen können, aber von ihrer Einteilung, von ihren biologischen Eigenschaften haben Coronaviren völlig andere Eigenschaften als Influenzaviren.
Jetzt ist es ja über die Ostertage viel, viel wärmer geworden. Zum Teil haben wir jetzt schon richtig schöne sommerliche Temperaturen gekriegt. Und dazu schreibt uns ein Herr Herrmann, man sagte, als Corona aufkam, wenn es wärmer wird, also richtig sommerlich wird, hätte das Virus geringere Chancen einer Verbreitung. Stimmt das heute auch noch so?
Ja, das stimmt leider nicht ganz so. Also was stimmt, dass auch Coronaviren hitzeempfindlich sind und UV-empfindlich sind? Also besteht schon die Hoffnung, dass die Stabilität dieses Virus nachlässt. Wir sind aber in einer besonderen Situation dadurch, dass eben keiner in der Bevölkerung eine Immunität hat. Also dieser Faktor Hitze, erhöhte Temperaturen spielt also eine deutlich geringere Rolle als in einer Situation, wie wir sie sonst ja häufig sehen, bei Influenza zum Beispiel, wo ja ein Teil der Bevölkerung eine zumindest geringe Immunität hat oder eine partielle Immunität, wo dann viele Faktoren im Sommer dazu beitragen, dass die Übertragung doch deutlich geringer ausfällt. Das haben wir jetzt nicht. Dadurch, dass jeder empfänglich ist, spielt dieser Temperaturfaktor zwar eine Rolle, aber nicht die entscheidende Rolle, die Weiterverbreitung drastisch zu reduzieren. Also das ist das, wovon wir jetzt ausgehen müssen. Wir sehen das auch so ein bisschen an den Fällen, die wir jetzt ja weltweit haben. Da sind ja auch einige Länder dabei, die deutlich erhöhte Temperaturen jetzt schon haben in dieser Jahreszeit. Und da haben wir ja auch das Problem, dass sich das Virus relativ leicht ausbreitet. Diese Hoffnung gilt nur zum Teil.
Ja, und wenn es warm wird, spielen natürlich auch immer mehr Kinder draußen. Ich meine, alle Leute gehen raus, aber Kinder wollen dann wirklich auch gerne raus. Und das beschäftigt auch viele von unseren Hörerinnen und Hörern. Zum Beispiel auch Nathalie Jenner. Sie hat uns erzählt, sie lebt jetzt in einem Mehrfamilienhaus mit weiteren Familien zusammen. Da sind auch noch mehr Kleinkinder, zum Teil unter 2 Jahren. Alle Parteien teilen sich da einen Hinterhof, in dem sie jetzt auch einen Sandkasten aufstellen wollen. Und sie fragt konkret, wir nutzen den Hof nie gemeinsam. Auch Spielzeug wird immer wieder weggeräumt. Jedoch bleibt die Sorge, dass selbst durch den Sandkasten, also durch die Holzbretter, den Sand, das Spielzeug aus Plastik, eine Infektionsgefahr verbleibt. Herr Ziebur, kann man den Hof, den Sandkasten direkt nacheinander so nutzen?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Das ist so ähnlich wie mit dem Geld. Ich kann nur das wiederholen, was ich gesagt habe. Man kann das nicht ausschließen. Bei Kindern gilt natürlich, die nehmen ja auch viele Dinge in den Mund. Und da haben wir natürlich hohe Viruskonzentrationen. Wenn ein Kind jetzt zufällig gerade asymptomatisch oder präsymptomatisch infiziert ist, sind natürlich dann auch unter Umständen größere Mengen auf diesem Spielzeug. Also das sollte man auf jeden Fall austauschen und nicht gemeinsam benutzen. Aber nacheinander eine Nutzung von einem Sandkasten an sich, würde ich sagen, ist die Gefahr einer Übertragung sehr gering. Aber auch hier ausschließen kann man es nicht vollständig. Aber in Ihrer Frage klang ja an, dass man nicht zusammen im gleichen Sandkasten spielt, ja, und das gemeinsame Spielzeug benutzt. Ja. Das ist eine völlig andere Situation, als wenn man hintereinander das benutzt und jeder sein eigenes Spielzeug mitbringt.
Ja, also die Familien, so klingt es für mich eben auch davon, Frau Jenner, die wechseln sich eh schon ab und schauen, dass sie eben sich nicht durchmischen. Ist das jetzt eigentlich auch der Grund, warum man jetzt öffentliche Spielplätze gesperrt hat?
Ja, was natürlich vor allen Dingen ein Grund ist, dass Kinder zusammenspielen. Das will man ja auf jeden Fall vermeiden und das ist ja auch der Grund, warum Kindergärten zum Beispiel im Moment geschlossen sind. Also Kinder übertragen natürlich das Virus sehr leicht. Die haben ja auch engen Kontakt miteinander beim Spielen. Also das könnte man eigentlich nicht kontrollieren, dass das Virus sich da relativ ungehindert ausbreitet, wenn mehrere Kinder zusammen spielen.
Viele Fragen drehen sich auch um den Bereich Mundschutz bzw. Masken. Zum Beispiel fragt Bettina Imhoff, wird das Coronavirus im Tiefkühlschrank abgetötet? Also kann man zum Beispiel auch Mundschutzmasken einfrieren als Alternative zum Waschen vielleicht?
Nein, also das hilft gar nichts. Das kann man komplett ausschließen. Mit Einfrieren konservieren sie eher das Virus. Also Viren überleben eigentlich bei noch tieferen Temperaturen nahezu unbegrenzt und auch bei minus 20 Grad sind die extrem stabil. Das ist eigentlich eher eine Methode, um das Virus zu konservieren. Also wenn sie das wieder auftauen, ist das Virus noch genauso infektiös oder nahezu genauso infektiös wie vorher.
Und umgekehrt, also das Virus, also wir haben jetzt ja schon gehört, im Sommer auf die Außentemperaturen, wenn die steigen, reagiert es unter Umständen durchaus empfindlich. Heike Mähler würde ihre selbstgenähten Masken einfach heiß bügeln. Würde das reichen?
Ja, da würde ich davon ausgehen, dass das reicht. Also wir wissen, dass Temperaturen 70, 80 Grad das Virus sicher inaktivieren. Also deine Erhitzung, wie man sie mit dem Bügeleisen natürlich erzeugen kann, führt auf jeden Fall dazu, dass das Virus abgetötet ist.
Und Christina Steger schiebt noch die Frage nach, also muss es wirklich eigentlich so heiß sein? Also mein 70, 80 Grad ist jetzt ja das Handwaschwasser auch nicht. Also wenn ich mir die Hände wasche, sind es ja so maximal 30 Grad.
Ja, das ist aber dann ein anderer Effekt, den wir da nutzen. Dann spülen wir das Virus ja weg und in der Seife, die wir natürlich dafür einsetzen, sind ja auch sogenannte Detergenzien enthalten, fettlösende Mittel, die das Virus nicht vollständig inaktivieren, aber die Infektiosität deutlich reduzieren. Also da geht es nicht um Temperatur, sondern es geht um die Seife und überhaupt die Reinigung der Hände. Das ist da der Haupteffekt, den wir da haben wollen.
Irmtraut Schmalz hat noch eine andere Idee. Und zwar hat sie uns geschrieben, warum wir jetzt zum Beispiel nicht Gesichtsschilder aus Acryl oder aus ähnlichem Material empfehlen. Also einfach stabile Klarsichtfolie an den Stirnband tackern, sagt sie. Ich weiß nicht, kann man das machen?
Ja, machen kann man vieles. Aber das ist eigentlich eher empfohlen für medizinisches Personal, was direkten Umgang mit infektiösen Patienten hat, wo die Gefahr besteht, dass speziell auch die Augen, also zum Beispiel durch Anhusten, Anniesen, dass infiziertes Material, also von den Schleimhäuten, direkt ins Gesicht sich verbreitet von zum Beispiel einem Arzt oder Pflegepersonal, dann ist so ein kompletter Gesichtsschutz zielführend. Ansonsten ist natürlich eine relativ eng anliegende Maske eigentlich der bessere Schutz.
Das heißt aber, wenn ich Sie da richtig verstehe, ich kann mich auch über die Augenbindehaut zum Beispiel anstecken? Also ich muss das Virus jetzt nicht, wenn ich das am Finger habe, mir in den Mund fassen oder an die Nase fassen, sondern es reicht, wenn ich mir ins Auge fasse?
Ja, das ist eine Möglichkeit. Auf der Schleimhaut des Auges kann sich das Virus auch vermehren. Und von dort wird es natürlich dann häufig auch durch Reiben, wenn sich es dort schon mal vermehrt, dann auch auf die Schleimhaut des Mundes oder der Nase übertragen.
Horst Stühler hat uns noch geschrieben, ist es sinnvoll, eine selbstgebastelte Stoffmaske zusätzlich vor Gebrauch oder vielleicht auch nach dem Gebrauch mit Alkohol zu tränken? Oder ist man dann, wenn man das so macht, irgendwie nach dem Gebrauch selbst alkoholisiert?
Ja, das ist eine theoretische Möglichkeit, aber ich weiß nicht, ob die richtig ernst gemeint ist.
Naja, Desinfektionsmittel besteht ja auch hauptsächlich aus Alkohol.
Ja, wahrscheinlich aber steckt da dahinter. Genau, die Konzentration müsste ungefähr 70-80% sein. Dann hat man eine sichere Inaktivierung des Virus. Das hat man mit normalen alkoholischen Getränken nicht erreicht, diese Konzentration.
Aber mit Desinfektionsmittel dann eben schon?
Dann schon, ja. Dann haben wir eben, wie gesagt, die hohen Konzentrationen, 70-80%. Oder es ist anders aufgebautes Desinfektionsmittel. Da hat man natürlich dann eine Desinfektionswirkung sicher erreicht.
Nach wie vor treibt sehr viele Menschen auch die Sorge um Verwandte, um Angehörige, die eben zur sogenannten Risikogruppe zählen. Herr Ziebur, was raten Sie zum Beispiel Eltern, deren Kinder zur Risikogruppe gehören? Also auch hierzu haben es etliche Fragen haben uns dazu erreicht, zum Beispiel von der Mutter eines Kindes im Rollstuhl. Daniela Fritz, sie sagt, falls die Schule wieder losgehen würde, können meine Kinder ja nicht in die Schule gehen, weil es viel zu gefährlich für sie wäre. Es wird ja gesagt, dass die Risikopatienten, auch wenn alles wieder anlaufen soll, strikt beschützt werden müssen. Wie sieht das in unserem Fall aus? Wie geht das mit der Schule weiter? Gibt es dazu schon irgendwelche Gedanken?
Ja, das ist natürlich ein riesiges Thema, wo ich eigentlich auch nicht guten Rat geben kann für den Einzelfall. Jeder Einzelfall ist anders. Wenn Sie sagen, ein behindertes Kind und im Zusammenhang mit Rollstuhl, dann gehe ich davon aus, dass wahrscheinlich dann eine Erkrankung im muskulären Bereich oder neurologischen Bereich vorliegt. Das sind eigentlich keine Erkrankungen, die ein besonderes Risiko im Zusammenhang mit dieser Coronavirus-Infektion jetzt beinhalten. Das kann ich aber jetzt nicht beurteilen, weil ich ja das Krankheitsbild nicht kenne. Das müssten Sie bitte wirklich mit Ihrem Hausarzt dann besprechen, wie konkret tatsächlich ein Risiko besteht. Allgemein kann man ja sagen, dass Kinder ja ein relativ geringes Risiko haben, schwer an dieser Infektion zu erkranken. Aber Kinder sind natürlich vor allen Dingen einbezogen oder wichtige Überträger der Infektion. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum man gerade Kinder jetzt eben rausnimmt, einbezieht in die soziale Distanzierung, weil Kinder eben das Virus in der Gesellschaft eben weitertragen können, ohne selbst aber schwerwiegende Infektionen, Virusverläufe durchzumachen. Also in dem Fall ist es wirklich wichtig, wenn Sie Sorge haben, dass Ihr Kind ein Risiko, besonders Risiko trägt, dann mit dem Arzt das zu besprechen.
Dann hat uns auch noch eine Frage von Agnes Schillinger erreicht. Sie sagt, sie gehört selber zu einer Risikogruppe. Sie würde gerne eine Empfehlung haben für die Zeit, bis eine Impfung oder ein wirksames Medikament gefunden wird. Wie könnte ich die Zeit bis dahin überbrücken? Unter Umständen sind es ja so etwa 1,5 Jahre.
Ja, da kann ich Ihnen leider keinen guten Rat geben. Das ist genau die Problematik, die wir im Moment gerade sehen. Wir können das nicht verhindern, dass sich die Erkrankung doch trotz aller Maßnahmen, Distanzierungsmaßnahmen, weiter ausbreitet. Also das Risiko wird, solange wir keinen Impfstoff haben und kein gutes Medikament, bleiben, dass sich zunehmend mehr Anteil der Bevölkerung infizieren. Leider kann ich Ihnen da keinen guten Rat geben, diese Zeit zu überbrücken, außer sich Mühe zu geben, tatsächlich relativ wenig Kontakt zu anderen Menschen aufzunehmen.
Risikogruppe ist ja auch so ein sehr allgemeiner Begriff. Also da fragen auch viele Menschen eben nach, die uns hören, wer gehört eigentlich alles dazu? Also was ist zum Beispiel mit Allergikern, mit Frühblüherallergie? Die schlägt ja auch gerne mal auf die Lunge, also so ein allergisches Asthma. Was ist mit denen?
Ja, das ist immer schwer. Wie vorhin schon gesagt, ist jeder Patient anders. Jeder ist als Einzelfall zu betrachten. Und es ist also völlig unmöglich, jetzt so allgemeine Ratschläge dazu geben oder Schlussfolgerungen zu ziehen, wer besonders gefährdet ist. Ganz allgemein kann man sagen, dass Patienten, die an einem allergischen Asthma leiden, an sich ja schon eine Prädisposition haben dafür, dass sie überreagieren auf verschiedene Agenzien, unter anderem in dem Fall eben auf Pollen. Das könnte eventuell darauf hindeuten, dass auch im Falle einer Infektion eine verstärkte Entzündungsreaktion stattfindet, was ein erhöhtes Risiko für einen etwas schwereren Verlauf darstellen könnte. Das muss aber nicht sein. Häufig ist das ja so, dass die allergischen Reaktionen auf ganz bestimmte Allergene nur stattfinden. Man kann es also nicht in jedem Fall verallgemeinern.
Manche Hörer haben auch Fragen zur Immunität, zum Beispiel ob eine ausgeheilte Malariaerkrankung oder auch eine ausgeheilte Lungenerkrankung immun machen könnte gegen Corona?
Nein, das kann man ausschließen. Also die Immunität wird aufgebaut ganz spezifisch gegen ein bestimmtes Virus oder ein anderes Pathogen, zum Beispiel den Malariaerreger oder eben auch bakterielle Infektionen. Und das gilt ja auch für verschiedene Viren. Es nützt, wie wir es vorhin schon diskutiert haben, eine Immunantwort gegen Influenza-Virus nützt mir jetzt eben gar nichts gegen dieses Coronavirus. Also für jedes Virus gibt es eine eigene, ganz spezifische Immunität, die da aufgebaut werden muss.